Deutschlandfunk, Kultur heute.
Koloniales Raubgut aus China ist eher ein Randthema in den deutschen Museen. Das Landesmuseum Hannover schaut jetzt genauer hin mit der Ausstellung Kriegsbeute aus China. Dazu gleich ein Gespräch. Außerdem Fotografien aus den 70er und 80er Jahren in der DDR, ein Filmfestival mit Schwerpunkt Taiwan und ein neues Theaterstück über die Filmemacherin Leni Riefenstahl. Am Mikrofon ist Anja Reinhardt. Guten Abend. Seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in China vermehrt Versuche, sich gegen die Kolonialmächte wie Deutschland, Großbritannien oder Frankreich zu wehren. Vor allem der Geheimbund der Boxer gewann dabei an Bedeutung, zunächst im Kampf gegen die Missionierung von Chinesen, zunehmend dann aber überhaupt gegen die Präsenz der Europäer, die ganze Landstriche mit ihrer Kultur prägten. Der Konflikt gipfelte 1900 im Boxeraufstand, bei dem der deutsche Gesandte getötet und Peking von den Aufständischen belagert wurde. Insgesamt kamen beim Boxeraufstand über 20.000 zum Christentum konvertierte Chinesen um, außerdem Angehörige europäischer Institutionen. Kaiser Wilhelm II. Schickte Truppen nach China, die zwar zu spät kamen, dann aber bei sogenannten Strafexpeditionen gezielt plünderten. Wie viel Raubgut, wie viel Porzellan, Seide oder Musikinstrumente dabei nach Deutschland kamen, ist bis heute nicht zu beziffern. Aber in den letzten Jahren gibt es verstärkt Versuche in den deutschen Museen, auch diesen Teil der Kolonialgeschichte aufzuarbeiten. Das Landesmuseum Hannover versucht es nun in der Ausstellung Kriegsbeute aus China. Mike Jachens ist Provenienzforscher am Museum. Ich habe ihn gefragt, der Titel der Ausstellung Kriegsbeute aus China macht ja schon klar, dass die 10 Objekte, um die es geht, unrechtmäßig erworben sind. Das heißt, es gibt eine eindeutige Provenienz?
Eindeutig ja, mit Einschränkungen. Das heißt, wir sind uns sehr sicher, dass die Objekte eben aus der Plünderung Peking stammen, während der Besatzungszeit, wo es kleinere Plünderungen noch gab. Wir können aber nicht genau sagen, es sind alles Objekte, die aus Tempeln stammen, aus welchem Tempel genau die Objekte stammen.
Können Sie genauer beschreiben, was das für Objekte sind?
Also man könnte das in zwei Gruppen aufteilen. Die eine Gruppe, das sind zwei Buddha-Darstellungen aus Bronze und dann 5 sogenannte Chachas. Das sind Votivtafeln aus Ton gebrannt. Und dann gibt es noch 3 Rollbilder, wirklich großformatig, so etwa 2 Meter hoch und 1 Meter breit. Und da drauf sind Höllenszenen abgebildet, die allerdings eben nicht dem tibetischen Buddhismus angehören, sondern eher dem chinesischen Volksglauben widerspiegeln. Das heißt also eine Mischform aus Taoismus, Buddhismus.
Die Objekte sind ja vom Militär nach Deutschland transportiert worden und dann in den Handel gelangt?
Nein, das ist privat ans Museum gegeben worden. Das heißt, der Sammler, eigentlich auch ein schwieriger Begriff, aber tatsächlich hat dieser Mann wirklich aufgesammelt. Dabei handelt es sich um Friedrich Graf Königsmark. Das war ein Oberleutnant, der im Stab von Graf Waldersee, dem Oberbefehlshaber der alliierten Truppen, gedient hat. Und der war in Hannover stationiert. Und der hat im November 1909 die Objekte dem Museum geschenkt. Der Hintergrund war, dass er selber zu dieser Zeit aus dem Militärdienst ausgeschieden ist und nach Brandenburg gezogen ist. Das heißt, auch die Stadt verlassen hat und offenbar diese Objekte nicht mitnehmen wollte. 1909, also 8 Jahre nach Ende des Boxerkrieges, wir haben dann sofort den Verdacht gehabt, dass es da einen Zusammenhang geben könnte. Und dann geht man eigentlich immer gleich vor. Das heißt, man schaut sich zunächst die hauseigenen Quellen an. Also ich erwähnte ja schon unsere Jahrbücher, das Inventarbuch, Karteikarten, Korrespondenz. Also man schlägt das hauseigene Archiv auf. Und dann haben wir im Prinzip eine Personenrecherche gestartet. Wer war dieser Graf Königsmark? Was hat der getan? Vor allem natürlich in China. Und haben das dann kombiniert mit einer Recherche zum kulturellen Hintergrund der Objekte.
Jetzt wird ja in den letzten Jahren oft über Restitution auch von Objekten aus kolonialen Kontexten gesprochen. Oft sind die Kontexte nicht so ganz klar. Einige Teile wurden erworben. Hier scheint ja der Fall relativ klar zu sein. Ist das für Sie jetzt auch eine Situation, wo Sie genau darüber nachdenken, über Restitution, über Rückgabe und wenn ja, an wen überhaupt?
Also die Objekte sind der Kontaktstelle für koloniale Kontexte gemeldet. Die gibt es ja seit 2 Jahren inzwischen, eingerichtet von der Bund-Länder-Kommission. Und das Auswärtige Amt ist ebenfalls schon in Kenntnis gesetzt worden, dass es diese Sammlung bei uns gibt und über die schwierige Provenienz. Und damit ist für uns eigentlich der Fall klar, die Objekte sind nicht rechtmäßig im Besitz unseres Museums. Und damit geben wir eigentlich sämtliche Ansprüche auf diese Objekte auf. Das heißt, wie es damit weitergeht mit den Objekten, liegt nicht in unserer Hand und wir sind für alles offen. In diesem Fall wünschen wir uns, dass wir in einen Dialog treten können mit den zuständigen Stellen in China. Und dann richten wir uns nach den Wünschen der PartnerInnen.
Der Provenienzforscher Mike Jachens aus dem Landesmuseum Hannover über die Ausstellung Kriegsbeute aus China. Die Insel Taiwan ist seit über 100 Jahren ein Spielball der politischen Mächte im ostasiatischen Raum. 1945 fiel sie nach 50 Jahren japanischer Herrschaft an China. Unter Chiang Kai-shek wurde hier 1949 die Republik China ausgerufen. Auch hier galt das Einparteiensystem. Heute ist Taiwan eine Demokratie, in der der Präsident bzw. zurzeit die Präsidentin direkt vom Volk gewählt wird. Auch deswegen ist die Insel China ein Dorn im Auge, abgesehen von der strategisch wichtigen Lage. Und gerade in den letzten Jahren ließ sich der Konflikt westlicher Mächte mit China auch am Umgang mit Taiwan ablesen. Das Kurzfilmfestival im französischen Clermont-Ferrand hat Taiwan nun ins Zentrum einer Reihe gestellt. Was diese Reihe erzählt, das weiß Philipp Artelt.
Eine Stadt in Taiwan. Es regnet in Strömen und eine Teenagerin streitet sich auf dem Dach eines Gebäudes mit ihrem kleinen Bruder. Der kleine Junge hat seine Schwester versehentlich auf dem Dach ausgesperrt und bald kommen die Eltern zurück. Sommerregen heißt der berührende Film über die Liebe und Alltagsprobleme zwischen Geschwistern. Zuerst sollte der Film Sommer Sonne heißen, sagt die junge Regisseurin Shaolin. Aber Taiwan ist ein sehr feuchter Ort, ständig regnet es. Und als wir gefilmt haben, ist ein großer Taifun über uns gezogen. Der Regen, das Meer, in den Kurzfilmen taiwanesischer Regisseurinnen und Regisseure auf dem Festival in Clermont-Ferrand ist Wasser einer der großen Hauptdarsteller. Ein Thema fehlt aber fast völlig. Der Konflikt zwischen China und Taiwan, die Studentenproteste, die diplomatische Krise. Haben die Kuratoren das absichtlich ausgelassen, um ein anderes Taiwan zu zeigen als das, was wir in den Nachrichten sehen? Nein, sagt der Kurator der Retrospektive, Calmin Borel. Wir wollten das Thema nicht umschiffen. Sie leben tagtäglich damit, jedem ist das bewusst, aber die Filmemacher zeigen das nicht so explizit. Auf der kulturellen Ebene habe zudem der Austausch zwischen Taiwan und China recht gut funktioniert, hört man von den Taiwanesen. Das Golden Horse Festival in Taiwan gelte auch für Filmschaffende aus China als eines der wichtigsten Festivals. Der Regisseur Hu Weiding sieht das auch so. Erst in jüngster Zeit, da die Spannungen wieder zunehmen, komme nichts mehr aus China zum Golden Horse Festival. Nur Hongkong sei noch vertreten. In China mögen politische Themen der Zensur zum Opfer fallen, in Taiwan widmen sich Kurzfilmmacher dagegen freiwillig anderen Themen. Was man in vielen Filmen findet, ist eine tiefe Verinnerlichung ihrer Geschichte, so Kurator Calmin Borel. Zum Beispiel taucht die Religion, der Taoismus, in mehreren Filmen auf. Traditionen, die eigene Kulturgeschichte wiederentdecken. Für den Filmstudenten Lin Shi-wen war das der Grund, warum er das Angebot eines Mitstudenten angenommen hat, Regie bei dessen Film Revolt with Dragon zu führen. Die Coming-of-Age-Geschichte handelt von einem Teenager, der mit seinen Freunden den traditionellen chinesischen Drachentanz aufführen will, statt sich aufs Lernen zu konzentrieren. Es kommt zum Konflikt mit dem Schulrektor. Ich wurde in der Großstadt geboren. Das traditionelle Taiwan ist mir fremd. Für mich ist es eine Gelegenheit, durch den Film mehr darüber zu erfahren. Ein weiterer Trend sind Genrefilme, Horror, Science Fiction, Thriller. Da spielt wohl auch der Erfolg südkoreanischer Produktionen in den vergangenen Jahren eine Rolle. Ho Weeding, dessen Film Respire von 2005 in der Retrospektive läuft, war da vielleicht ein Vorreiter. Oh! schnell geschnittenes Werk über zwei junge Menschen, die sich in einer Pandemie trotz Ausgehverbot und Maskenpflicht heimlich treffen wollen. Damals habe ich diese Geschichte erfunden, dass Menschen per Gesetz dazu gezwungen werden, eine Maske zu tragen. Und so viele Jahre später wurde das Realität. Für mich war das, wow, so verrückt, aber irgendwie auch cool. Der politische Ausnahmezustand wird zur Normalität. Die Filmemacher widmen sich lieber anderen Geschichten. Und die können durchaus mal schwere Kost sein, oft aber auch erfrischend unpolitisch.
Philipp Artelt über den Taiwan-Schwerpunkt auf dem Kurzfilmfestival in Clermont-Ferrand. Der Fotograf Dietmar Riemann gehört zu den wichtigsten Chronisten des Alltags in der DDR in den 70er und 80er Jahren. Schaufenster, Supermärkte, aber auch das Leben im Heim waren seine Motive. Sowohl das private wie auch das öffentliche Leben hat der 1950 geborene Riemann abgebildet. Letztes Jahr vermachte er sein Gesamtwerk der Stiftung Situation Kunst, die zu den Kunstsammlungen der Ruhr-Universität Bochum gehört. Ein Teil dieses Oeuvres zeigt das Museum Untertage in Bochum nun in der Ausstellung Innere Angelegenheiten, Fotografien 1975 bis 1989. Christiane Vielhaber, Sie waren vor Ort, haben sich das angesehen. Welches Bild hat sich Dietmar Riemann denn von der DDR gemacht?
Ja, zunächst mal was Dokumentarisches, dann etwas sehr Sachliches, dann etwas sehr Empathisches, wo Sie gesagt haben, er war eben auch in Anstalten, wo geistig Behinderte leben. Und da haben Sie wirklich den Eindruck, er war embedded. Er hat mit denen gelebt. Also er hat gar nicht so, was
keine
wir
Berührungsängste
kennen von Diane Arbus oder so, von außen gucken und von fern, sondern er ist mittendrin. Wie die spielen, wie die arbeiten, wie die gewaschen werden, was die zusammen machen. Da ist also überhaupt nichts, wo sie denken, da ist ein Voyeur oder er guckt sich das so an. Und danach gibt es auch so eine Serie im Altersheim bis zum Tod. Und ich muss sagen, das ist ganz schön ergreifend, wenn sie dann sehen, wer sieht das von uns, wenn die Oma stirbt, dass man einfach so eine Binde unter das Kinn macht, damit das nicht runterfällt und dann ist da die Steife und dann geht das nicht mehr hoch. Und dann aber auch ganz schön zu sehen, welche Gläubigkeit eigentlich in der DDR war. Sie sehen bei den Behinderten, sie sehen die beim Essen und dann beten die und dann sehen sie hinten an der Wand ein Kreuz und dann denken sie, DDR und so Jugendweiche. Das ist, aber dafür war die Kirche eben doch da. Und dann sehen sie die Diakonissin und dasselbe gilt für das Altenheim. Das ist eben auch sehr von der Kirche betreut und bezahlt.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach war, diese Bilder auch tatsächlich zu veröffentlichen. Also wie war das Verhältnis zum System DDR? War das auch, er hat ja auch durchaus mit Distanz oft fotografiert in anderen Bildern, wo er vielleicht dem Motiv nicht so nahe gekommen ist. Also so ganz unkritisch oder ungefährlich war das sicher nicht.
Nein, mit Sicherheit nicht. Es gibt Tagebücher von ihm und ich bin gespannt, wie das wird, wenn die hier wirklich veröffentlichen, wie er darüber spricht, wie er das gemacht hat. Zum Beispiel gibt es die Serie Mauern und Hinterhöfe. Das sind welche, die sind fotografisch ganz toll, wo sie denken, einstürzende Altbauten. Da steht jemand von oben und guckt in diese Hinterhöfe, die es ja wirklich noch gibt auch. Und sie denken, da ist jemand Suizid oder so. Und dasselbe dann aber von unten und dann denken sie der Himmel über Berlin und dann kommt so ein Flieger und vielleicht ist das auch ein Zeichen, dass der nach Westen fliegt oder so, so eine Hoffnung. Aber dann gibt es eben auch Mauern und die Mauer durfte nicht fotografiert werden. Und das hat er eben auch viel erzählt, dass er mal aus einer S-Bahn rausgeschossen hat. Sie sehen ja den Westen drüben und dann ist er auch verfolgt worden und dann ist er ganz schnell irgendwo in den Bus rein. Also es sind nicht nur Mauerbilder, sondern es ist eben auch in diesen Hinterhöfen dieses Eingeschlossensein und nicht raus können. Aber dann, da wären sie nie drauf gekommen. Ich hab so gelacht. Karlshorst war ein Rennplatz und sie sehen also die Rennleute da auf dem Sulki und dann sehen sie Szenen, da ist so eine Bank und dann wollen die Männer da gucken, wo da hinten das Rennen ist und was machen die? Das ist eine Bank draußen in dem Park, in dem Rennpark, die ziehen sich die Schuhe aus, weil sie die Bank nicht schmutzig machen dürfen.
Ja, den Humor gibt's auch in seinen Bildern.
Absolut, ja, aber der Humor ist dann auch so, dass der einen Blick wirft auf den Alltag der DDR, auf die Mangelwirtschaft. Es gibt ein hinreißendes Foto, diese Kleinläden und diese Schaufenster, und dann ist der Rollladen runtergelassen. Und auf dem runtergelassenen Rollladen steht, es ist offen. Und das ist überhaupt nicht offen. Oder Sie sehen von einer Fleischerei, und was ist im Fenster? Die Choreografie von Plastikgießkannen oder dann so kleine Pyramiden von irgendwelchen Konservendosen, wo sie denken, sie sind auf der Kirmes und sie können da gegenwerfen, aber es ist Werbung für irgendwas, was eben gar nicht da war.
Ja, jetzt hat Dietmar Riemann 86 einen Ausreiseantrag gestellt, der 89 dann tatsächlich bewilligt wurde, also kurz vor dem Mauerfall ist er dann in die BRD ausgereist. Beim Dramatiker Heiner Müller war das so, dass als die DDR dann zerfallen ist, als die Mauer gefallen war, dass er sein Lebensthema eigentlich verloren hatte. Wie war das bei Dietmar Riemann?
Das ist schön, dass Sie das sagen. Ich habe auf dem Weg hier zur Sendung, habe ich mich gefragt, was hat der eigentlich danach gemacht? Der hat 3 Jahre gewartet, um ausreisen zu dürfen, also um die Staatsbürgerschaft aberkannt zu bekommen. Und ein paar Wochen später fällt die Mauer. Und dann ist er hier, er lebt in Süddeutschland. Und ich denke jetzt, die Aufarbeitung oder zum Beispiel die Chance, er hat damals von Freunden Farbfilme aus dem Westen gekriegt, mit denen konnte er in der DDR nichts anfangen, dass er das jetzt hier entwickeln kann und dass er das Ganze aufarbeiten kann. Ich denke, der ist jetzt 73, das ist eigentlich auch noch so ein schönes Alterswerk. Und wie soll er mit diesem Blick, den er in der DDR hatte, wie soll er hier damit fotografieren?
Christiane Vielhaber über die Ausstellung Innere Angelegenheiten, Fotografien 1975 bis 89 von Dietmar Riemann. Bis weit in die 80er Jahre hinein konnte die Filmemacherin Leni Riefenstahl den Mythos aufrechterhalten, sie sei in der nationalsozialistischen Diktatur nicht an Politik, sondern nur an der Kunst interessiert gewesen. Ihr Propagandawerk Triumph des Willens oder ihr Olympiafilm prägten die Filmästhetik für Jahrzehnte. Als die von ihr selbst geschaffene Legende der unpolitischen Künstlerin zu bröckeln begann, zeigte sich Riefenstahl uneinsichtig bis zum Schluss. Der Schriftsteller und Dramaturg John von Düffel beschäftigt sich in seinem neuen Stück mit der Filmemacherin. Uraufgeführt wurde es am Theater Oberhausen. Michael Lages hat sich die Wahrheit über Leni Riefenstahl angesehen. Im Untertitel heißt es dazu, inszeniert von ihr selbst.
Das kann doch nur ironisch gemeint sein, oder? Denn welchen Zugewinn an Erkenntnis über Leni Riefenstahl wäre zu erwarten, wenn sie selbst das eigene Leben, geschildert schon in der 1987 erschienenen Autobiografie, auch noch inszeniert hätte? Was kann ein an sich erfahrener Theaterautor zeigen wollen mit der Idee, dass sie sich selbst inszeniert? Tatsächlich schickt John von Düffel ja gleich 3 Leni-Figuren ins Spiel. Eine betagte Riefenstahl-Darstellerin kommentiert die Jüngeren, also das ganz junge Mädchen und die junge Frau am Beginn der Karriere nach dem Debüt mit »Das blaue Licht« 1932. Die Leni der letzten Jahre aber behält immer das Heft in der Hand und stoppt die Szene, wenn der Theatertext mal ein Detail anspricht, das sie so nicht gezeigt sehen will.
So war das nicht! Das ist infam und frei erfunden!
1,5 Stunden werden Lebensstationen abgeklappert. Hitler hat Riefenstahls Debütfilm gesehen, sie ihn im Sportpalast reden hören. Er trifft sie am Nordseestrand von Horomasil, nicht weit von Wilhelmshaven.
Meine Verehrung.
Herr Hitler.
Beim Kriegsschiffe gucken kommen die beiden einander nahe. Hitler gibt's übrigens auch im Doppel. Und beide Adolf-Imitate wandeln sich in bellende, geifernde, zähnefletschende Schäferhunde. Naja, gegen dieses Bild übrigens hat die regieführende Leni offenbar nichts einzuwenden, im Gegensatz zur Szene, in der die junge Leni und Josef Goebbels sich mit Morphium aufputschen.
Ich habe nie Morphium genommen. Nie ohne Rezept und mit Goebbels.
Der Propagandachef ist ja der Nächste, der Leni verehrt, ihr auch erkennbar an die Wäsche will, während Leni, insinuiert zumindest von Düffel, eine lesbische Affäre mit Magda Goebbels anzettelt. Das sind nun allerdings Boulevarddetails, deretwegen weder die Geschichte des Nationalsozialismus noch die von Leni Riefenstahl umgeschrieben werden müsste. Je flacher die Handlung, desto steiler aber die Thesen. Von Düffel versteigt sich im Programmheft gar zur Behauptung, dass Riefenstahl als eine Art frühes MeToo-Opfer gelten könnte, einerseits. Andererseits aber quasi Hitler als Frau sei, eine, Zitat, Hitlerin. Da müsste sich der Autor aber schon entscheiden, gerade wenn er die in Oberhausen stark forcierten Fragen des Geschlechts in der Täterschaft ernsthaft verhandeln wollte.
Ich als Regisseurin stehe für die Freiheit der Kunst, der Künstlerin, für das Ringen um Unabhängigkeit, um Selbstständigkeit in einer von Männern beherrschten Welt.
Verteidigt etwa auch er die faszinierende Kinofrau gegen die Macht, deren Sog sie folgte? So verirrte sich ja Topfeministin Alice Schwarzer noch zu Riefenstahls 90. Geburtstag. Auch dazu gibt's eine Szene im Stück. Oberhausens neue Intendantin Katrin Mädler gelingt auf der Bühne leider gar nichts, was die unausgegoren biografische Szenenfolge szenisch irgendwie überhöhen könnte. Sie setzt stattdessen konsequent auf Farce und Karikatur. Endlich geht's dann nach der Pause um die Verfilmung der Tieflandoper von Eugène d'Albert, den die Hitlerfigur übrigens Dalbert nennt, sehr, sehr komisch. Bei den Dreharbeiten wurden Opfer aus den Zwangslagern für Sinti und Roma in Max Glan bei Salzburg eingesetzt und danach sofort nach Auschwitz und ins Gas geschickt.
Sie erklärten mir, Leni Riefenstahl hätte Ihnen fest versprochen, sie holt sie raus, wenn sie in ein Lager kämen.
Diese Tätergeschichte ist wohl von Düffels eigentliches Stückmotiv gewesen. Er will vor allem Nina Gladitz würdigen, die Dokumentaristin, deren Film Zeit des Schweigens und der Dunkelheit von 1982 Anlass war für einen langjährigen juristischen Streit mit Riefenstahl. Gladitz schrieb 2020 das Buch zur Karriere einer Täterin und starb im Jahr darauf. Aber auch für dieses Zentrum der Recherche, eben den Kampf der Nina Gladitz, bleiben nur ein paar dokumentarische Szenen und Momente am Schluss. Die drei Lenis haben gewonnen und grölen noch einmal, dass die Welt, ihre Welt, nicht untergegangen ist. Mehr vermittelt der erstaunlich armselige Theaterabend dem jubelnden Publikum aber nicht. War's das?
Die Wahrheit über Leni Riefenstahl heißt ein neues Stück von John von Düffel, zu sehen am Theater Oberhausen. Michael Lages berichtete. Für fast alle kulturellen Bereiche war das Coronavirus ein schmerzhafter Einschnitt. Monatelang waren Museen, Kinos und Theater geschlossen. Freischaffende Künstlerinnen und Künstler standen vor existenziellen Problemen. Andererseits wurden wohl noch nie in so kurzer Zeit staatliche Hilfs- und Förderprogramme mit so großem Etat auf die Beine gestellt. Wie es jetzt weitergehen soll, das war am Donnerstag Thema einer Diskussion am Forum Freies Theater in Düsseldorf. Dorothea Markus hat das Gespräch verfolgt.
Eine einsame Maske flattert über den leeren Marktplatz. Leere Theater, verzweifelte Künstler. Mit den ersten Auswirkungen der Pandemie beschäftigt sich der Film dennoch zur Lage der freien Künste ungefähr eine Minute lang. Danach ist alles der Aufbruchsstimmung gewidmet, die durch die Krise auch entstand.
Es hat eine Krise gebraucht, damit verschiedenste Player unkompliziert sich am Tisch versammeln.
Wir haben Sachen erfunden, die zu der Situation passten.
Ich glaube, das freie Theater ist vor allem ästhetisch schneller.
Die Kamera schwebt vom Impulse-Theatertreffen in Mülheim an der Ruhr zum Schloss Brühlin in Mecklenburg-Vorpommern, vom Berliner Festspielhaus zu Kampnagel in Hamburg, switcht von Großstadt aufs Land zu queeren, schwarzen, Mixed-Abled-Künstlern, macht Halt bei Figurentheatern und Kostümwerkstätten. Ein Hochglanzschaufenster der Diversität. Schade nur, dass die Theaterszene NRW, in die während der Pandemie mit am meisten Geld floss, kaum vorkommt. Ebenso wenig wie das Kinder- und Jugendtheater. Dennoch, bildmächtig präsentiert der 70-minütige Film von Janina Möbius die freie Szene als unverzichtbaren Motor der Theaterkunst, gefördert während der Pandemie durch völlig neue und unkomplizierte Programme, die sich auf Recherchen, Prozesse, Labore, Längerfristigkeit bezogen. Helge Björn Meyer vom Bundesverband Freie Darstellende Künste.
Es ist ein Fenster aufgegangen in der Krise des Miteinander. Die Player, die Fachexpertise mitbringen, sind mit den anderen ins Gespräch gekommen und haben nach Lösungen gesucht. Es ist aber eine große Gefahr, dass das Fenster wieder zugeht.
Doch bei der Frage, was nun nach dem Auslaufen der Förderungen passiert, zeigten sich die Kulturpolitiker reservierter. Beim Gespräch im Freien Forum Theater in Düsseldorf nach der NRW-Premiere des Films. Etwa Ralf Zinikus vom Kulturministerium NRW.
Wir haben 45.000 Stipendien in NRW vergeben. Die erste Runde 7, dann 6.000 Euro. und ich hatte aus anderen Bundesländern durchaus neidische Blicke. Natürlich muss man sich fragen, das, was aufgebaut wurde, wie es Bestand haben kann. Wir reden hier von einer Krise durch einen schrecklichen Krieg und seine Folgen. Dass das uns allen etwas abverlangt, das fände ich schon auch zur Redlichkeit einer solchen Debatte notwendig.
Frank Jablonski, Sprecher Kulturpolitik für Bündnis 90 Die Grünen, fügt hinzu.
Wir haben im Koalitionsvertrag einen 50-prozentigen Aufwuchs vereinbart. Jetzt ist der Aufwuchs in der Tat etwas geringer ausgefallen als geplant. Wir wollen diesen Aufwuchs um 50% auf jeden Fall umsetzen. Zur Wahrheit gehört dazu, dass ich Ihnen nicht sagen kann, wann.
Trotzdem sind sich im Wesentlichen alle einig, dass Künstler und Politiker sich weiterhin zusammensetzen sollen und die Themen Nachhaltigkeit, Inklusion und Diversität großgeschrieben werden. Und zugleich Künstlerinnen angemessen bezahlt werden müssen. Daniela Schneckenburger vom Deutschen Städtetag.
Ich finde es absolut richtig, Förderprogramme zu binden an die Einhaltung von Honoraruntergrenzen. Ich bin sicher, da wird es auch zu einer Erhöhung von Honorarstandards kommen.
Ob das nicht manche freie Künstler wiederum vor Zahlungsprobleme stellen wird, wurde nicht weiter besprochen. Wie auch die ganze Diskussion oftmals wolkig blieb. Den einzig konkreten Vorschlag hatte am Schluss die Ministerin für Kultur und Wissenschaft in NRW, Ina Brandes.
Ich glaube, man kann sehr pragmatisch, schnell und vernünftig in eine Diskussion einsteigen darüber, dass wir die Künstlersozialkasse, die es ja gibt, als Instrument erweitern um eine vierte Säule und da eine Absicherung für solche Notfälle einführen.
Grundlegende Antworten darauf, wie es mit der freien Szene nach den paradiesischen Pandemieprogrammen nun weitergeht, gab es an diesem Abend nicht. Doch sein Ziel war wohl eher, Politiker für das Problem der Postpandemieförderung zu sensibilisieren und sie mit Künstlern in Kontakt zu bringen. Und so brachte es schließlich Frank Jablonski auf den Punkt.
Einen der schönsten Sätze hier in dem Film fand ich, man darf Kulturpolitik nicht den Politikern alleine überlassen. Also es sollte nie irgendwie top-down sein. Und ich sehe die Aufgabe, unter anderem die Aufgabe von Kunst und Kultur an, nicht nur die Gesellschaft progressiv nach vorne zu bringen und anzutreiben, sondern natürlich auch uns als kulturpolitische Menschen. Deswegen bin ich jetzt eher gespannt drauf, was als Impuls aus Ihrer Richtung kommt.
Eine Diskussion zur Lage der freien Künste nach Corona am Forum Freies Theater in Düsseldorf, Dorothea Markus berichtete. Der iranische Regisseur Jafar Panahi ist aus der Haft entlassen worden. Mehr zu den internationalen Reaktionen in den Kulturmeldungen mit Hanna Rau.
Nach 7 Monaten in Haft und 2 Tagen im Hungerstreik ist Jafar Panahi gestern überraschend aus dem berüchtigten Evin-Gefängnis in Teheran entlassen worden. Der ehemalige Berlinale-Direktor Dieter Koslik wertete die vorläufige Entlassung im Interview mit Kulturzeit bei Dreisat als Reaktion auf den internationalen Druck.
Davor hat natürlich der Iran Angst, davor hatten sie auch Angst, als es das letzte Mal 2010 Panahi war schon mal im Hungerstreik freigelassen hatte. Das möchten sie nicht.
Panahi soll es den Umständen entsprechend gut gehen, doch noch ist unklar, wie das iranische Regime weiter verfährt. Am Montag soll ein Gericht darüber entscheiden, ob der Filmemacher den Rest seiner Haftstrafe aus dem Jahr 2010 verbüßen muss. Damals war Panahi zu 6 Jahren Gefängnis verurteilt worden, die dann aber nach 2 Monaten zur Bewährung ausgesetzt wurden. Inzwischen ist die Strafe eigentlich verjährt, doch die iranische Justiz nutzt solche Bewährungsstrafen, um Regimekritiker unter Druck zu setzen. So erläuterte es Panahis Freund und Filmemacherkollege Ali Samadi im Interview mit dem SWR. Allerdings zweifelt er daran, dass diese Strategie Panahi einschüchtern kann.
Ob Panahi Filme machen darf oder nicht darf, kann oder nicht kann, das ist die eine Sache. Ich glaube, man wird ihn nicht mundtot kriegen.
Die USA prüfen offenbar, ob der Handel mit Kunstwerken mit Oligarchen aus Russland und der Ukraine rechtmäßig war. Laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins Bloomberg hat die Bundesanwaltschaft in New York hierfür erneut große US-amerikanische Auktionshäuser wie Sotheby's, Christie's und Phillips vorgeladen. Konkret soll es darum gehen, ob russische Oligarchen wie Roman Abramowitsch oder der ukrainische Geschäftsmann Ihor Kolomoyski Kunst genutzt haben, um Sanktionen zu umgehen oder Geld zu waschen. Auf Nachfrage von Artnet News wollten die Auktionshäuser die Vorladung weder bestätigen noch dementieren. Sie kündigten aber an, gegebenenfalls mit den Behörden kooperieren zu wollen.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Papst Franziskus ist im Südsudan. Mehr dazu in den Informationen am Abend mit Rainer Brandes. Ein weiteres Thema: die Ampel will Staatszahlungen an die Kirchen beenden. Kultur heute Morgen wieder um 17:30 Uhr. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.